Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Immer mehr ist ja ach so journalistisch. Es kommen immer mehr Flüchtlinge nach Europa, immer mehr Autos fahren auf Deutschlands Straßen, immer mehr Fernbusse machen der Bahn Konkurrenz. Und jetzt kommt unser heutiges Thema mit Hans-Jürgen Bartsch. Immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen nehmen tragende Rollen in Film und Fernsehen ein.
Geht's wieder los?
Er hat seit 3 Tagen nicht geschlafen.
Warum ist Papa wieder auf Kur?
Er bildet sich manchmal Sachen ein, die gar nicht wirklich da sind.
Ist er ein Psycho?
Das eigentliche Problem, was die Familie hat, ist nicht alleine nur, dass der Vater paranoid schizophren ist, sondern dass er uneinsichtig ist.
Woher weiß ich denn, wann du was tust und wann es deine scheiß Krankheit ist?
Warum ist das so? Warum turnt uns der schizophrene Vater im Kinofilm so sehr an, dass wir Geld dafür ausgeben, um möglichst dicht dran zu sein an ihm und seiner Krankheit, um sein Leid und das seiner Angehörigen hautnah mitzuerleben? Da spielt es schon fast keine Rolle mehr, wie realitätsnah der Erkrankte im Einzelfall dargestellt ist. Genau dieses Problem hat das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit in Berlin erkannt. Fast 80 Partner, darunter Fachleute aus Psychologie und Psychiatrie, gehören ihm mittlerweile an. Am 24. April 2015 hat das Bündnis im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum einen Workshop mit Drehbuchautoren veranstaltet. Das Ziel: Verständnis wecken und ausarbeiten, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen tatsächlich fühlen und denken. Nur dann könnten Vorurteile in der Gesellschaft abgebaut werden. Professor Gäbel, ärztlicher Direktor des LVR-Klinikums Düsseldorf und einer der Workshop-Teilnehmer, belehrt uns eines Besseren. So ist es ein Irrtum zu glauben, psychisch Gestörte seien stets gewalttätig und unberechenbar. Stereotype Darstellung nennt er das. In Wirklichkeit belegen wissenschaftliche Studien etwas ganz anderes, nämlich psychische Störungen seien weder eine Voraussetzung noch alleinige Ursache von Gewalttätigkeit. Und noch mehr: Menschen mit psychischen Störungen werden häufiger Opfer von Gewalttaten als die Normalbevölkerung. Jetzt aber kommen wir zu unseren Vorträgen, die das alles noch vertiefen. Eine Einführung ins Thema gibt uns Dr. Eva Maria Fahrmüller mit ihrem Thema Fernsehfiguren mit psychischen Krankheiten. Sie ist Dramaturgin für Film und Fernsehen und Dozentin an verschiedenen Akademien.
Ich bin hier im Namen von FEDRA, das ist der Verband für Film- und Fernsehdramaturgie, der dieses wichtige Projekt unterstützt. Denn es ist natürlich auch eine existenzielle dramaturgische Frage, wie Filmgeschichten mit der Realität verknüpft sind und welche Auswirkungen dann wiederum Fiktion auf unsere Vorstellung von der Welt hat und hier insbesondere von psychischen Störungen. Ich beschäftige mich schon seit 2012 mit dem Thema Filmfiguren mit psychischen Störungen, doch eher mit dramaturgischen Fragen. Und im Rahmen des Aktionsbündnis Seelische Gesundheit möchte ich einen kurzen Überblick über gängige Typen geben, also weniger über dramaturgische Sonder- und Individualdarstellungen oder sehr künstlerische Kinofilme, sondern eher über die Frage, welche Typen und Muster begegnen uns im deutschen Fernsehen, in unserem Hauptmedium, was wird dort transportiert. Darüber gibt es nicht viel Literatur und es ist ein großes Thema. Das heißt, ich musste das irgendwie einschränken und überlegen, auf was beziehe ich mich. Ich habe ein bisschen selbst gesucht und gezählt und habe mir einige Sendeplätze im Fernsehen angesehen. Und zwar insbesondere den ARD-Tatort, das ist sicher der populärste Sendeplatz, den es zurzeit im deutschen Fernsehen gibt. Dann im ZDF das Fernsehspiel der Woche am Montag. Und damit es eben sich nicht nur auf diese beiden Sender beschränkt, auch übergreifend alle Grimme-Nominierungen aus den Jahren 2013 und 2014. Insgesamt habe ich in 136 Einzelstücken, Serien habe ich nicht berücksichtigt, 32 Filme gefunden, die auch für mich als Laien klar erkennbar Figuren zeigen, mit schwerwiegenden Symptomen psychischer Störungen und Verhaltensauffälligkeiten. Ich habe einige Fragen dann an diese Figuren und Filme gestellt und leite dann im Folgenden daraus 4 verschiedene Muster ab. Meine erste Frage war, was haben diese Figuren? Und hier habe ich eine kleine nicht repräsentative Statistik erstellt, die sieht so aus. Weil es keine wirkliche Statistik ist, sondern nur mein privates Zählen, möchte ich nur hervorheben, was besonders auffällt. Zum einen sehen wir einen Trend zum Trauma, posttraumatische Belastungsstörung oder Anpassungsstörung. Das ist ein großes Thema im Fernsehen, deutlich überrepräsentiert im Verhältnis zu Traumata in der realen Bevölkerung. Aber das Allerauffälligste ist die riesige Zahl von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Das sind Figuren, die deutliche und schwere Abweichungen im Wahrnehmen, Denken und Fühlen und in den Beziehungen zu anderen haben. Ich habe dort einsortiert Figuren mit einem oft nicht näher definierten, aber deutlich gestörten Verhalten wie Vergewaltiger, Serienmörder, Sadisten, Pädophile, die ihre Fantasien ausleben, Figuren, die andere belästigen, bis hin zu Stalking. Das, was der Fernsehzuschauer also in den von mir untersuchten Filmen auf den genannten namhaften Sendeplätzen überwiegend als psychische Störung präsentiert bekommt, sind schwere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Noch ein kurzer Blick auf die Genres. Um zu unterschiedlichen Genres zu kommen, habe ich nur die Grimme-Nominierungen angeschaut, weil es ist klar, Tatort ist Krimi und auch das Fernsehspiel der Woche extrem krimilastig. Bei den Grimme-Nominierungen waren 5 Krimis, 5 Dramen und eine Komödie. Das heißt, die Tonalität, in der Figuren mit psychischen Störungen erzählt werden, ist relativ ernst. Es sind keine Liebesfilme, keine vergnügliche Unterhaltung, es ist nur eine Komödie. Es geht auch bei den Dramen immer ernst zu, zum Beispiel um den Umgang der Familie mit dem Selbstmord der Mutter, der letzte schöne Tag. Es geht um Alzheimer oder es geht um das Trauma von Heimkindern 1964. Das bedeutet, psychische Störungen werden auch im Drama immer als Besonderheit erzählt. Wir erzählen eine Figur mit einer psychischen Störung, jetzt wird es ernst. Und die letzte Frage, die ich gestellt habe, ehe ich zu den 4 verschiedenen Mustern komme, ist ein Blick nur auf die Krimis, und zwar jetzt wieder alle. Welche Funktion haben die Figuren in den Krimis? Darunter waren 3 Kommissare, 5 Opfer, 2 Zeugen, 6 Verdächtige und 12 Täter. Von den 12 Tätern sind 5 sexuell motiviert. Das heißt, Figuren mit psychischen Störungen kommen im Krimi überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, als Täter vor. Es gibt auch Figuren, die sich aufgrund ihres ungewöhnlichen Verhaltens zunächst verdächtig machen, nachher aber als unschuldig erweisen. Und zweitens, der labile Kommissar, bekannt aus amerikanischen Serien, hält allmählich auch Einzug in das deutsche Fernsehen. Als Ergebnis meiner Erhebung möchte ich im Folgenden 4 verschiedene Muster betrachten, 2 im Krimi und 2 im Drama. Zunächst möchte ich auf die typischste Figur eingehen. Das ist also eine Figur, die erstens eine Persönlichkeitsstörung hat, zweitens im Krimi auftritt, drittens sich am Ende als Täter erweist und viertens eine Störung hat, die sich sexuell auswirkt. Eine solche Figur lässt sich vielfach finden. Ich denke, auch Sie kennen alle solche Figuren. Nichtsdestotrotz möchte ich das mit einem relativ typischen Ausschnitt nochmal verdeutlichen. Hier aus der von der Kritik sehr gelobten Reihe Stralsund, aus der Folge Blutige Fährte. Das ist eine Krimireihe, die stark mit Thriller-Elementen arbeitet. Wir haben einen Mörder, der tötet Frauen und er hat diese Frauen auf einem Online-Dating-Portal kennengelernt. Er findet heraus, dass die Frauen dafür bezahlt werden, dass sie mit den Männern zum Teil auch am Telefon flirten. Das heißt, die Frauen sind nicht wirklich offen für eine neue Beziehung, sondern kriegen Geld dafür. Das hat diesen Mann gekränkt. Und wir schauen uns jetzt den Ausschnitt an.
Ja?
Guten Tag, Britta.
Kennen wir uns?
Ich bin Boris.
Boris.
Komm schon, du weißt, wer ich bin, Sina.
Boris, der Schattenläufer.
Du erinnerst dich, das ist schön. Ich erinnere mich auch.
Woher kennst du meine Adresse?
Du meinst, weil Sina Müller nicht im Telefonbuch steht? Ich habe deine Stimme erkannt vorhin auf der Straße und dann gesehen, dass du hier wohnst. Wir haben uns nie richtig verabschiedet.
Die sind wirklich schön.
Du magst Blumen. Ich kann mich an alles erinnern, was du mir erzählt hast. Hast du einen Kaffee für mich? Kleiner Tribut an die gemeinsame Zeit?
Das tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss gleich weg.
Nur für einen Moment. Schöne Wohnung, hell. Passt zu dir.
Danke.
Hast du von hier aus immer telefoniert?
Ja. Ich habe mich auch öfter gefragt, wie es dir so ergangen ist. Naja, es hat ja auch so plötzlich geendet.
Hast du jemand anderen gefunden?
Ja, ich habe jemanden gefunden. Also wirklich. Er wird doch gleich nach Hause kommen. Besser, dass er bis jetzt auch so gekommen. Also es hat keinen Sinn mehr gemacht mit den Telefonaten.
Das ist wunderbar, wenn man endlich den richtigen Menschen gefunden hat.
Ja.
Du hast viele Männer getroffen. Ich glaube, es waren 8. Auch während unserer Zeit.
Du wolltest doch nur telefonieren.
Waren die anderen hier? Hier bei dir? Hast du ihnen auch Kaffee gemacht?
Ich denke, du solltest jetzt gehen.
Hast du sie auch so angesehen?
Du hast doch was völlig falsch verstanden.
Das hast du damals schon gesagt. Irgendwas hätte ich da ganz falsch verstanden. Völlig falsch. Ich liebe deine Stimme, ich liebe deinen Verstand, deinen Humor. Ich will dich nie verlieren. Hör auf zu lachen.
Wir haben also einen Mann gesehen, der unfähig ist, Beziehungen zu Frauen realistisch einzuschätzen und mit Enttäuschungen umzugehen. Er hat einen Hass entwickelt auf Frauen, die ihm begegnet sind, aber wie wir nachher beim Treffen mit der Kommissarin sehen, auch auf Frauen insgesamt. Was der Zuschauer weiß, was Sie in diesem Ausschnitt nicht sehen konnten, der Mann ist bereits verwundet. Er fasst sich manchmal so an die Seite von einem vorhergehenden Mord. Und ehe er an dieser Tür klingelt, sehen wir ihn in seinem Auto und er hat in seinem Auto noch 4 weitere genau gleiche Blumensträuße liegen. Er hat also auch noch einiges vor. Die Frage, die sich darauf stellt, eine sehr typische Figur, wie kommt es dazu, was ist der Hintergrund, warum erzählen wir so etwas? Dazu möchte ich erst kurz auf das Genre Thriller eingehen. Es geht im Thriller um die Erzeugung größtmöglicher Spannung. Es geht darum, Angst durch alle möglichen erzählerischen Mittel zu erzeugen. Das steht im Vordergrund. Thriller erzählen immer vom Einbruch des Unberechenbaren, Zerstörerischen in eine vermeintlich heile, festgefügte Welt. Sie kennen das auch im Kinobereich, vom Psycho bis das Schweigen der Lämmer. Der Zuschauer wird unter anderem dadurch in Höchstspannung versetzt, dass ein Mensch wie du und ich von einem Täter bedroht und in Frage gestellt wird. Seit dem Siegeszug psychologischer Erklärungsmuster seit den 50ern, vielleicht mit Hitchcock und verstärkt den 70er Jahren, kommt das Unberechenbare nicht mehr nur von außen. Es geht nicht mehr nur um den Wolf, der Rotkäppchen bedroht, oder die Mafia, die sich in einer Großstadt breit gemacht hat. Es kommt auch oft aus der Psyche selbst. Das heißt, das Beängstigende ist dem Menschen, dem Täter innewohnend, Folge davon sind Killer, Sadisten und so weiter. Thriller entsprechen auch immer den Ängsten, oder nicht immer, aber oft den Ängsten der jeweiligen Zeit. Sie erinnern sich vielleicht 80er, 90er Jahre, da ging es um die Störung der Familie mit der Hand an der Wiege, oder Filme bezüglich der sexuellen Identität, eine verhängnisvolle Affäre, Basic Instinct und Ähnliches. Der Thriller ist also Ausdruck innerster Ängste unserer Gesellschaft, erzählt aus dem Blickwinkel des Opfers, des Bedrohten. Es geht nicht darum, eine psychische Störung anhand eines Täters realistisch darzustellen, sondern diesen Täter so gefährlich zu machen, dass er die größtmögliche Angst in der Hauptfigur, mit der wir uns identifizieren, also auch in uns erzeugen kann. Es geht um das Herstellen von Angst und Angstlust. Um die Spannung zu erhöhen, lehnen sich auch viele Krimis durch den Gebrauch von Thriller-Elementen ein Stück weit an diese Tradition an. Das sind unter anderem Krimis, in denen zeitweise aus der Perspektive des Opfers erzählt wird oder der Ermittler oder eine ihm nahestehende Person zumindest am Ende selbst in den Fokus des Täters gerät und bedroht wird. Eine populärwissenschaftliche psychologische Erklärung weckt dann oft den Anschein von Realitätsnähe. Diese werden dann häufig stereotyp benutzt. Diese Täter sind sehr oft gleichzeitig gebildet und oder genial, so wie Hannibal Lecter. Umso schwieriger sind sie dann natürlich für den Ermittler zu fassen, also starke Antagonisten. Ihre sexuelle Entwicklung ist oftmals gestört oder verzögert. Oft haben sie eine Backstory mit schwierigen Eltern, insbesondere natürlich der Mutter als Verursacher dieser Störung. Oft haben sie einen Hang zu zwanghaften rituellen Vorgehen, sind deshalb sozial gestörte Außenseiter oder überangepasst. Das heißt, wir sehen nicht, dass sie gestört sind. Alle sind zunächst unberechenbar, bis ihr zwanghafter Ritus entschlüsselt ist. Das ist die Aufgabe des ebenso intelligenten Kommissars oder Profilers. Alle sind gefährlich, alle sind schuldig und alle sind zumindest im Prinzip unheilbar, denn es geht immer nur um die Dingfestmachung dieses Täters. Die Heilung spielt keine Rolle. Am Ende steht die Vermittlung zwischen Verbrechen und Gesellschaft nur insofern, dass der Täter gefasst ist. Ob er in eine Psychiatrie oder in ein Gefängnis kommt, was dann damit passiert, ist für einen Krimi oder einen Thriller unerheblich. Ich möchte das nicht werten, sondern auf Tradition und Wirkungsabsicht aufmerksam machen. Der psychisch kranke Täter ist stark typisiert, wird oft mit Stereotypen erzählt, die aber schon fast archetypisch wirken. Denn es ist ein immer wieder erzähltes Narrativ unserer Gesellschaft, das sicher zur Stigmatisierung psychisch Kranker beiträgt, aber eine ganz andere Funktion hat, nämlich Urängste von uns allen und zum Teil in zeitgemäßer Nuancierung zum Ausdruck bringt. Kommen wir zu einem zweiten Muster, nämlich dem Ermittler mit psychischen Störungen. Inzwischen haben auch im deutschen Fernsehen labile Ermittlerfiguren Einzug gehalten. Dies ist als kontinuierliche Entwicklung zu betrachten, denn die Auflösung der heldenhaften Ermittlerfigur erfolgte in Jahrzehnten in Schritten vom redlichen Derrick über den Schimanski der 80er, der sich selber nicht mehr an Recht und Gesetz hält und Hierarchien in Frage stellt, über den an der Welt zweifelnden Wallander, der sich nicht mehr in der Lage sieht, Kriminalität grundsätzlich einzudämmen, bis hin zu Ermittlern, die Probleme der aktuellen Gesellschaft in ihren Charakteren spiegeln, im amerikanischen Serienbereich Ermittler wie Monk, der unter Ängsten und Zwängen leidet, oder Carrie aus Homeland, die bipolar gestört wird. Das wird zunehmend auch im deutschen Krimi versucht. Die Art der Störung resultiert dabei oft aus der Arbeit. Es gibt vielleicht ein traumatisches Erlebnis aus einem früheren Fall, das aber verdrängt werden muss, wie zum Beispiel bei Peter Faber, dem Tatortermittler aus Dortmund, der ein Trauma durch den Tod seiner Familie erlitten hat und versucht, mit Arbeitswut dem zu entgehen. Obwohl es zwischendurch immer mal wieder aufblitzt und er dann neben seinem Fall versucht, das aufzuklären. Oder die Störung wird, um weiter zu arbeiten, durch Süchte verdrängt, wie bei Frank Steyer, gespielt von Joachim Krohl aus dem Tatort Frankfurt. Gemeinsam ist allen diesen Ermittlern eine extreme Leistungs- und Erfolgsorientierung. Dies kann ein Stück weit auch als Ausdruck unserer Gesellschaft verstanden werden, denn diese Ermittler tun alles, um weiterzuarbeiten, um nicht suspendiert zu werden. Das ist das Stereotyp, das wir dort immer wieder treffen. Irgendein Ermittler ist überarbeitet, kann nicht mehr arbeiten, soll suspendiert werden und sagt, nein, ich werde diesen Fall alleine unbedingt weiterlösen. Er will ihn unbedingt selbst lösen, das sehen wir immer wieder. Positive Folge dieser Figur oder dieses Musters ist eine Entstigmatisierung in meinen Augen. Denn die psychische Störung wird hier als integraler Bestandteil der Gesellschaft erzählt. Sie wird nicht diskutiert. Die Ermittler haben sie einfach und versuchen, damit umzugehen, auch wenn sie in der Regel nicht versuchen, diese zu beseitigen oder eine Therapie zu machen oder Ähnliches. Es gab einen Fall von Lena Odenthal aus dem Tatort, die in eine Kur fuhr, weil sie eine Art Burnout hatte und natürlich dann im Rahmen dieses Aufenthalts gleich wieder auf einen neuen Fall stieß. Wechseln wir das Genre, denn auch im Drama möchte ich zwei Muster vorstellen. Zum einen Figuren in dramatischen Krisen, das sehen wir relativ häufig im Fernsehen, und dann Figuren, die wirklich psychische Störungen haben. Insofern heißt es hier bewusst Figuren in dramatischen Krisen und nicht Störungen. Also auch Drama bedeutet ganz grundsätzlich, Geschichten über Figuren in Extremsituationen zu erzählen. Der Held gerät in ein Abenteuer und reift beispielhaft an großer Gefahr in einer Extremsituation, die so stark sein kann, dass er in eine Krise gerät, aber nicht unbedingt krank wird. Die Krise dient also dazu, die Geschichte dramatisch zuzuspitzen, wenn zum Beispiel ein gesellschaftlich relevantes Thema erzählt wird. Prämierte Beispiele aus dem Fernsehen, zum Beispiel der TV-Film Mobbing von einem Mann, der von seiner Vorgesetzten gemobbt wird, oder eine Lehrerin in der Krise in Zappel-Philipp, die sich für einen hyperaktiven Jungen engagiert. Wie wir gesehen haben in der Erhebung am Anfang, werden sehr viele Geschichten als Traumaerzählungen gefasst. Zum einen als Sachthema, Kriegstraumata werden wieder häufig erzählt, Deutschland ist wieder in Kriegsgeschehen verwickelt. Die Rheinische Post schreibt dazu am 14.11.14 ganz lapidar: Nachdem in Afghanistan die ersten Soldaten ausländischer Truppen gefallen waren, griffen etliche Drehbuchschreiber das Thema Krieg erneut auf. Krieg und posttraumatische Belastungsstörungen bieten immer die Chance für einen 90-Minuter im TV. Es werden aber auch andere Sachthemen zu Traumaerzählungen verarbeitet und die Gründe dafür sind vermutlich dramaturgischer Natur. Denn das traumatische Ereignis in der Vergangenheit kann als Vorgeschichtenverletzung, als Backstory-Wound platziert werden. Der Moment der Traumatisierung oder Retraumatisierung bietet ein klar umgrenztes äußeres Geschehen, eine ganz eindeutige Motivlage, die dann im weiteren Verlauf der Geschichte zu einem inneren Problem der Figur führt. Der Zuschauer kann auf eine Entwicklung dieser Figur zum Besseren, auf eine Verarbeitung des Traumas hoffen. Das Trauma ist in meinen Augen als Störung so häufig im Fernsehen vertreten, weil es dem dramatischen Erzählen ideal entspricht, weil es sich in eine Geschichte mit Anfang und Ende fassen lässt und auch die Traumabewältigung in der Realität, also bei Leuten, die ein Trauma erlebt haben, ähnelt der Entwicklung eines Narrativs. Beispiele dafür sind: Es ist nicht vorbei, eine Frau mit posttraumatischer Belastungsstörung trifft nach 20 Jahren ihren Peiniger aus dem DDR-Gefängnis Hoheneck wieder und muss damit umgehen. Oder der Film Und alle haben geschwiegen, eine Frau mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die ihre Kindheit 1964 in einem kirchlichen Heim verbracht hat, muss vor dem Bundestag aussagen und trifft andere Leidensgenossen wieder und alles bricht wieder auf. In Dramen werden zurzeit aber auch sehr viel grundlegende organische Störungen erzählt, wie alle Arten von Demenz. Aber auch Familienprobleme, Folgen von Krankheit, Selbstmord, Gewalt in der Familie. Diese Figuren oder dieses Muster, eine psychische Krise zu erzählen, um ein gesellschaftlich relevantes Thema zuzuspitzen, trägt in meinen Augen zur Entstigmatisierung bei. Es wird nachvollziehbar, dass jemand durch Probleme, in die jeder geraten kann, in eine Krise rutscht. Figuren mit psychischen Störungen, die im Zentrum der Geschichte selbst stehen, entsprechen aufgrund ihrer Symptome nicht unbedingt der klassischen Hauptfigur. Sie sind nicht unbedingt edel, stark, aktiv, sondern leiden gegebenenfalls unter Passivität oder unter Ziellosigkeit, Vielleicht haben Sie ein stark subjektives Erleben, das für andere schwer nachvollziehbar ist, bis hin zu Halluzinationen und Ähnlichem. Oft gibt es eine nicht klar fassbare Ursache für den Ausbruch der Krankheit. Im Gegensatz zum Trauma, das eben klar umgrenzt ist, weiß man nicht genau in jedem Fall, woher kommt eine Depression, was hat sie bedingt und Ähnliches. Solche Figuren treten deshalb häufiger im Kino auf, denn das Kino birgt grundsätzlich die Möglichkeit, Figuren weiter weg vom Zuschauer mit besonderem Erleben und besonderen Ausdrucksformen zu erzählen. Dies ließe sich in einem anderen Vortrag genauer beleuchten. Die Frage, wie kann ich eine Figur mit einer psychischen Störung in eine Geschichte fassen, die trotzdem den Zuschauer emotional anspricht, das ist in jedem einzelnen Fall lösbar. Nichtsdestotrotz haben diese Filme, wenn sie denn realitätsnah sein wollen, meist weniger emotionale Wirkung als klassisch dramatisch erzählte Geschichten mit einem aktiven, sozial orientierten, gesunden Protagonisten. Es gibt in Deutschland eine Tradition kleiner Psychofilme wie »Das weiße Rauschen«, »Das Fremde in mir«, »Requiem« oder »Helen«, die versuchen, mehr oder weniger gelungen, Psychosen und Depressionen darzustellen. Demgegenüber stehen eher aus dem Amerikanischen kommend Filme, die eine große emotionale Wirkung erzeugen, aber eben die Realität auch stark überhöhen und emotionalisieren, wie zum Beispiel A Beautiful Mind. Nachdem ich diese vier Muster vorgestellt habe, möchte ich zum Schluss wieder auf meine kleine Erhebung vom Anfang zurückkommen. 2013, 2014 waren für den Grimme-Preis nominiert 5 Krimis, 5 Dramen und eine Komödie. Nur eine Komödie. Ich habe hier auch andere Genres etwas provozierend gelistet, denn die aufgezeigten Genres haben in der Regel eine sehr ernste Erzählweise. Das Ernste mag bei einer langjährigen Erkrankung auch der Realität entsprechen, denn natürlich sind psychische Erkrankungen keine unterhaltsame Begleiterscheinung. Es gibt keinen kleinen netten Wahn. Es ist immer sehr schwierig für die Betroffenen und es ist immer auch besonders. Trotzdem erleben Menschen mit psychischen Störungen auch noch anderes. Wie könnte man trotz aller Ernsthaftigkeit die Störung als ganz normal gängigen Bestandteil in unterschiedliche Geschichten aufnehmen? Könnte das auch in anderen Genres gelingen, indem zum Beispiel jemand mit einer psychischen Störung die Liebe in einem Liebesfilm erlebt oder eine tiefe Freundschaft in einem Buddy-Movie? Es gibt zurzeit Beispiele für Helden mit Handicap, wie der Tagesspiegel geschrieben hat, als Trend im Kino. So gab es zum Beispiel den Film Silver Linings, eine romantische Komödie um zwei Figuren mit psychischer Erkrankung. Es gab Vincent will mehr und Anfang Mai kommt Hedy Schneider, steckt fest, ein Film über eine Frau mit einer Angststörung ins Kino. Dieser Trend hat meines Erachtens den Weg ins Fernsehen noch nicht gefunden, könnte es aber. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und hoffe, dass Sie etwas über Filmfiguren mit psychischen Störungen und deren Typisierung mitgenommen haben. Zum Schluss könnten wir uns noch den Ausschnitt aus der einen Komödie aus meiner Erhebung anschauen. Denn es besteht eben auch die Möglichkeit, über die hier aufgezählten Stereotype zu lachen, einen leichteren Ton anzuschlagen. Die einzige Komödie, die ich in meiner Erhebung gefunden habe, heißt »Mutter muss weg«. Und damit verabschiede ich mich dann endgültig. Es geht um einen jungen Mann, der unter Ängsten und Zwängen leidet und eine Therapeutin aufsucht. Wir sehen den Schluss des Films, den ultimativen Kampf mit seiner Mutter voller überspitzter Stereotype.
Kommst, du bist frei. Du bist mein Kind.
Ja. Ja. Ich kann mich wieder bewegen.
Na wunderbar. Nein, Tristan, jetzt lass das.
Nein, nein.
Lass mich los.
Ich bin nicht los. Du bist meine Mama und ich halte dich fest.
Ich kann nicht mehr. Tristan.
Ja, Mutter.
Mein Herz.
Hör auf.
Ich glaub dir nichts mehr.
Du so weh.
Das liegt daran, dass du von einer Eisenstange aufgespießt worden bist.
Du aber auch.
Ich weiß.
Da, 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 na, da, na, da, 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 da.
Das ist ganz erstaunlich. Sie wollen sie töten, aber es gelingt ihnen nicht. Das Größte, was für sie möglich wäre, ist der gemeinsame Tod.
Tja, Sie wollten meine Modellbauten sehen.
Auch ich bin Teil Ihrer Fantasie. Tristan, Sie sind verwirrt und einsam. Wir haben noch viele Stunden vor uns, aber ich bin guten Mutes.
Danke, Frau Dr. Korff. Zeit ist um?
Ja. Darf ich das noch behalten?
Natürlich. Es tut gut, Ihnen das erzählt zu haben. Ich danke Ihnen. Wiedersehen.
Wiedersehen, Herr Fromm. Bis nächste Woche.
Wiedersehen. Ach, ich weiß, das ist wahrscheinlich unangebracht, aber könnten Sie sich vorstellen, mit mir auszugehen?
Ich glaube...
Ich weiß, diese Frage ist unverzeihlich.
Doch, vielleicht.
Vielleicht?
Ja, vielleicht.
Gut, dann frage ich Sie nächste Woche nochmal.
Gern.
Wiedersehen.
Ja, hallo?
Ja, ich bin's. Tristan war gerade hier. Seine Fantasien werden immer drastischer. Ich sehe keine Verbesserung, eher im Gegenteil.
Was soll man machen?
Ich weiß es nicht, Hannelore.
Sollen wir ihn einweisen?
Ich würde vorschlagen, dass wir ihn weiterhin beobachten.
Gut. Beobachten wir ihn.
Nach Eva Maria Fahrmüller hören wir nun einem solchen Regisseur und Drehbuchautor zu, dessen Kinofilm sich ebenfalls mit dieser Thematik befasst. Christian Bach erzählt in der mehrfach ausgezeichneten Produktion Hirngespinster die Geschichte einer Familie, die unter dem schizophren erkrankten Vater leidet. Ihr habt hier im Hörsaal jetzt also die Möglichkeit, einmal näher nachvollziehen zu können, wie Autoren denken und arbeiten, wenn sie sich mit ihren Figuren beschäftigen.
Ja, ich habe mir vorgenommen, ich erzähle einfach ein bisschen was frei über den Film, wie er entstanden ist. Und jetzt wollte ich erstmal vorweg fragen, wer kennt den Film überhaupt? Hirngespinster. Wer hat den alles schon gesehen? Okay. Das wird jetzt spannend, über einen Film zu erzählen, den keiner gesehen hat. Ich werde deswegen erstmal ganz kurz grundsätzlich was sagen und dann zeige ich einfach mal einen Trailer, den Kinotrailer, den wir gemacht haben. Und da kriegt man schon mal einen kleinen Eindruck von dem Film. Das ist mein Debütfilm als Regisseur und als Drehbuchautor. Ich habe in München an der HFF studiert, habe dann das Glück gehabt, dass ich in der Drehbuchwerkstatt München dieses Drehbuch schreiben konnte. Das ist insofern Glück, weil das eine Art Spec-Script ist. Das bedeutet, dass ich dieses Drehbuch relativ frei von äußeren Einflüssen und Zwängen und Erwartungen schreiben konnte. Dass also auch die Idee und der Erzählwunsch und Wille ziemlich stark von mir selber gekommen ist. Und ich da am Anfang mit der ersten Drehbuchfassung relativ Freiheit hatte, was jetzt die Ausgestaltung betrifft, was den Fokus betrifft, was Perspektive betrifft und so weiter. Und das ist sicherlich nochmal ein Unterschied zum Fernsehalltag, was wir eben gesehen haben. Kann ich gerne später noch, wenn es da Interesse gibt, was drüber sagen. Die Vor- und Nachteile von sowas. Ich glaube, das Beste ist, ich zeige jetzt einfach erstmal den Trailer, damit wir überhaupt ungefähr mal eine Ahnung haben, wovon ich hier eigentlich rede. Trailer ist natürlich ein Verkaufsdings, also der ist ein bisschen, sagen wir mal, lauter, peppiger, schneller als der Film selber. Aber Sie wissen ja, wie das ist mit Trailern. Trotzdem kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von dem Film.
Ich heiße Simon Dallinger. Ich werde bald 23 und ich lebe in einem Irrenhaus.
Aber was soll der Scheiß?
Geht's wieder los?
Er hat seit 3 Tagen nicht geschlafen.
Morgen, meine Liebe.
Hey, die sind frisch gekämmt.
Jetzt nicht mehr.
Diese Anlage wurde mutwillig zerstört. Haben Sie etwas damit zu tun?
Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen?
Was gibt's denn da zu glotzen, ihr Arschlöcher, hä?
Simon!
Habt ihr ein eigenes Scheißleben oder was?
Er glaubt, dass jemand mit Strahlen vom Nachbardach seine Gedanken manipuliert und seine Ideen
stiehlt. Papa kommt schon wieder.
Der muss sich nur ein bisschen ausruhen.
Hast du vor oder nach meiner Geburt gewusst, dass du mit einem Schizo zusammen bist?
Du redest hier gerade von deinem Vater.
Warum ist Papa wieder auf Kur?
Er bildet sich manchmal Sachen ein, die gar nicht wirklich da sind.
Ist er ein Psycho?
Ich hoffe nur, dass meine kleine Schwester dieses Irrenhaus irgendwie übersteht.
Und du? Was hoffst du für dich?
Hallo Papa, was ist eigentlich eine Klapsmühle?
Hallo? Interessante Tapete.
Du, wir sind hier gerade nicht so auf Besuch eingestellt.
Ich verstehe.
Ja, das tust du nicht.
Schlag zu! Komm schon! Schlag endlich zu!
Wer hin und wieder seinen Verstand verliert, der hat wenigstens einen.
Die Hagedorns beten immer vor dem Essen.
Also schön, dann beten wir eben. Lieber Gott, wir danken dir.
Lieber Gott, wir danken dir.
Dass die Neger hungern und nicht wir.
Danke. Dankeschön. Ja, ich denke, einen kleinen Eindruck bekommt man jetzt von dem Film, vom Tonfall und von der Herangehensweise. Ich sage nochmal kurz zwei Besonderheiten zu dem Film. Das erste wäre mal die Perspektive. Ich habe mich dazu entschieden, den Film aus der Perspektive des Sohnes zu erzählen, des Gesunden in der Familie. Die zweite Besonderheit ist, dass das eigentliche Problem, was die Familie hat, ist nicht alleine nur, dass der Vater paranoid schizophren ist, sondern dass er uneinsichtig ist. Das heißt, es gibt immer wieder Momente, wo er sich weigert, einfach einzusehen, was mit ihm los ist, und er auch irgendwelche Strategien entwickelt hat, die Dinge, die dann passieren, wenn er dann eingewiesen wird, so sich zurechtzulegen, dass im Endeffekt die anderen das Problem sind und nicht er selber. Und das alles zusammen mit dem Dilemma der Hauptfigur von dem Sohn, also dieses Zerrissensein zwischen seinem eigenen Leben, in das er jetzt gehen möchte und auch muss, und gleichzeitig die Verantwortung, die der Junge trägt für seine Familie, das ist das eigentliche Thema des Films. Und das ist insofern für mich wichtig, weil ich nie vorhatte, einen Krankheitsfilm zu machen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie einen Film machen über Schizophrenie oder über einen Menschen mit Schizophrenie. Da gibt es erstmal viele andere, teilweise auch gelungene Beispiele. Dann denke ich, ist das ja auch ein Spielfilm und kein Dokumentarfilm, was ich machen wollte. Und insofern ist das eine Besonderheit von dem Film. Was allerdings natürlich wichtig ist, ist, dass der Vater mit seiner Krankheit eine ganz zentrale Figur ist in dem Film. Jetzt gibt es Gründe, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Und einer der wichtigsten Gründe ist, wie es überhaupt zu diesem Film gekommen ist. Und das hat was damit zu tun, dass der auf einer tatsächlichen, echten Familiengeschichte basiert. Und zwar die von einem meiner ältesten Freunde. Und das ist sicherlich eine Besonderheit, weil ich von Anfang an dadurch einen ziemlich intensiven Zugang hatte zu dieser Welt, weil ich am Anfang natürlich auch dachte, als jemand, der nicht persönlich betroffen ist, wird das sicherlich eine irre Herausforderung, das realistisch und realitätsnah und aufrichtig darzustellen. Und da hatte ich halt das Glück, dass dieser Freund mir sehr vertraut hat und sich auch sehr geöffnet hat und auch bereit war, auch über sehr unschöne Dinge zu sprechen und zu reden, weil natürlich meine Fragen mit der Zeit dann auch immer härter wurden, was so ein paar Dinge betrifft. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich dann mich entschieden habe, überhaupt diesen Film aus der Sicht des Sohnes zu erzählen. Mal davon abgesehen, dass ich auch selber von meinem Alter her näher an dieser Figur dran bin. Die Tatsache, dass das eine echte Familiengeschichte ist, auf der das basiert, hat mich natürlich auch dazu gebracht, dass ich von Anfang an eine sehr große Verantwortung gespürt habe oder auch mich verantwortlich gefühlt habe, diese Geschichte so unverfälscht und so ich wollte diese Geschichte halt wirklich wahrhaftig und ehrlich erzählen, weil ich einfach erstmal sowieso als Filmemacher möchte ich das sowieso, aber in dem Fall war das nochmal was Besonderes, halt dadurch, weil ich halt diesen persönlichen engen Kontakt hatte. Was dann später natürlich noch passiert ist, ist, dass ich mich dann im Laufe der Drehbucharbeit immer weiter habe entfernt von der eigentlichen Familiengeschichte, und zwar erstmal aus Schutz natürlich. Das war klar, dass ich das so gemacht habe, dass die nicht wiedererkennbar waren. Dann habe ich das aber auch gemacht, einfach aus dramaturgischen Gründen natürlich. Dann auch aus Respekt der Familie gegenüber. Und das, was dann passiert ist später, da komme ich aber gleich nochmal kurz zum Thema Recherche. Ich habe dann noch mich mit anderen Leuten unterhalten, getroffen, mit Betroffenen und mit Erkrankten selber. Und da sind auch wieder viele Dinge durch die neuen Recherchen mit eingeflossen. Für mich gab es dann nochmal einen entscheidenden Moment, als ich die erste Drehbuchfassung geschrieben hatte und ich, wie gesagt, das Glück hatte, dass ich da relativ frei war. war ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, habe ich das tatsächlich geschafft? Habe ich das geschafft, was dieser Mensch mir da alles erzählt hat? Diese Familie, das Gefühl, darin zu leben in so einer Familie mit so einem kranken Menschen, ist das in irgendeiner Form richtig getroffen? Oder ist das völliger Quatsch, was ich da gemacht habe? Und da habe ich ihm diese Drehbuchfassung gegeben und habe ihn die lesen lassen. Und er hat dann irgendwann, hat er sich gemeldet und hat gesagt, du pass mal auf, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich das gelesen habe. Und da war ich erstmal so, okay. Ich sage das nur deswegen, weil ich war eigentlich an einem Punkt, wenn er gesagt hätte, das ist der völlige Quatsch, das stimmt hinten und vorne nicht und du hast überhaupt nicht kapiert, was da los ist und wie man das zeigt, hätte ich diesen Film auch nicht gemacht. Da hätte ich nicht für einen ersten Film, wo man sowieso unter diversen Erwartungsdruck und so weiter steht und sich dann auch noch so ein Thema nimmt, ich hätte dann gesagt, nee, da mache ich erstmal was anderes. Aber dadurch, dass er gesagt hat, das sind teilweise Szenen gewesen, das wäre, als wenn ich dabei gewesen wäre. Er meinte, also genau so ist es gewesen und genau so hat sich das angefühlt. Da war ich dann ziemlich erleichtert, aber auch dann selbstbewusst genug hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt machen wir dann einen Kinofilm draus oder versuchen daraus einen Kinofilm zu machen, was schwer ist mit so einem Thema. Insofern war das für mich so der Reality-Check, was ich dann später auch immer wieder gemacht habe. Ich habe immer wieder einzelne Szenen auch zum Beispiel auch Psychiatern gegeben und gefragt, ist so eine Szene in der Realität überhaupt vorstellbar oder denkbar? Zum Glück hatte ich da mehr oder weniger das immer schon so geschrieben, dass es anscheinend sich deckte mit der Realität. Dann gab es ein paar Momente, wo das dann halt nicht so war, wo ich dann wieder leichte Anpassungen vorgenommen habe. Das sind halt alles Dinge, die für mich enorm wichtig sind. Das führt natürlich immer auch ganz schnell zu gewissen Konflikten, die man dann als Autor oder auch als Regisseur dann hat, weil manchmal braucht man für das Erzählen einer Geschichte, für die Dramaturgie gewisse Momente, gewisse Szenen, die man sich dann ausgedacht hat, um eine Geschichte auch spannend zu erzählen. Das ist wie gesagt ein Spielfilm, ja. Und da kann manchmal zu viel Recherche auch hinderlich sein oder einem auch manchmal hat man immer die Sorge, so einen Aufbau von der Geschichte auch kaputt machen, dass man plötzlich denkt, verdammt, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das überlegt habe, weil es in der Realität nie so passieren würde. Das ist zum Glück relativ selten passiert. Und im Gegenteil, was dann eher passiert ist, dass durch die Recherche wiederum Dinge gekommen sind, die man sich gar nicht hätte ausdenken können. Ich nenne da mal ein Beispiel. Ein wichtiger Aspekt des Films ist, dass der Vater zwangsmedikamentiert wird ab einem gewissen Punkt. Da gibt es auch eine sehr emotional starke Szene, finde ich, wo das passiert. Und ich hatte das im Drehbuch erstmal geschrieben, dass er eine Spritze bekommt. Und dann hatte ich das einem Psychiater in München gezeigt. Erstmal habe ich ihn gefragt. Ich weiß, dass es offiziell nicht erlaubt ist, Menschen gegen ihren Willen Medikamente zu geben. Jetzt wollte ich erstmal wissen, passiert das denn? Und er hat mir dann gesagt, ja, das stimmt, das ist offiziell eigentlich nicht erlaubt, das zu tun. Aber er hat gesagt, im Alltag passiert das trotzdem. Er war da ganz offen und das fand ich auch ein sehr wichtiger Moment, dass ich, was für Leute das sind, mit denen man zu tun hat, wie offen die sind. Ich hatte das Glück, dass ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die sehr offen waren und die mir auch Dinge gesagt haben, wo man erstmal nicht von ausgegangen ist, dass das tatsächlich so stattfindet. Das heißt, er hat gesagt, diese Zwangsmedikamentierung passiert tatsächlich. Und dann hatte ich halt diese Szene mit der Spritze und hat er gesagt, das mit der Spritze ist aber nicht realistisch. Das wird fast gar nicht mehr gemacht oder gibt es gar nicht mehr. Und dann kam er halt mit den Tropfen, hat gesagt, es gibt Tropfen, die dann, es wird oral verabreicht. Und dann habe ich gedacht, diese Szene ist jetzt eigentlich sogar noch viel brutaler. Die war mal kurz im Trailer, glaube ich, zu sehen. Also es ist, ich fand es dann viel brutaler, jemandem Tropfen in den Mund einzuflößen, als jemandem eine Spritze zu setzen. Das ist nur so ein Aspekt, was passiert ist durch eine Recherche, durch eine sehr intensive Recherche, wo man nicht einfach nur meint, weil man es schon ein paar tausendmal im Fernsehen gesehen hat, dass das dann in Wirklichkeit auch so ist. Und da gäbe es jetzt noch zig andere Beispiele für. Jetzt würde ich noch mal kurz was zu der Entstehungsgeschichte der Figur. Ich zeige jetzt mal eine Szene. Dafür muss man wissen, damit man die versteht. Der Betroffene, der Vater, lehnt, wie gesagt, eine Behandlung ab, weil er sich für gesund hält eigentlich. Und er nimmt auch keine Medikamente. Und er treibt damit die Familie bis zur Ultima Ratio. Das heißt, die Mutter ist ab einem gewissen Punkt, versucht sie, ihm die Medikamente heimlich zu geben. Und zeige diese Szene aus zwei Gründen. Erstmal, weil dort gezeigt wird, dass dieser Mensch nicht immer nur krank ist. Das heißt, der Paranoid-Schizophrene ist nicht immer Paranoid-Schizophren, sondern hat auch ganz normale Episoden. Das fand ich auch wichtig zu zeigen in dem Film, dass man es hier mit einem eigentlich normalen Menschen zu tun hat, der halt hin und wieder diese Schübe bekommt. Und gleichzeitig zeigt die Szene auch die Stimmung, die dort herrscht in dieser Familie und gleichzeitig aber auch die Verzweiflung der Familie, die nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll.
Hans, bitte.
Kommst du dich jetzt auch so weit?
Ich will doch nur, dass es dir gut geht.
Mama?
Wann schließen wir die Tür an?
Was wird das? Das kannst du nicht machen, das ist doch scheiße.
Die Scheiße versuche ich hier gerade zu verhindern. Stell dir vor, er verletzt wirklich noch jemanden.
Wieso komme ich nicht an mein Geld? Wieso lassen mich die Idioten nicht mehr an mein Geld ran?
Weil ich die Vollmacht erstmal wieder habe. 2 kaputte Satellitenschüsseln, 2 demolierte Autos. Und mit deiner ewigen Klagerei machst du nur diesen schleimigen Anwalt reicher. Mit Geld, das wir nicht haben.
Ich lasse meinen Namen nicht in den Dreck ziehen. Und ich ziehe auch nicht den Schwanz ein. Von niemandem.
Wir werden noch das Haus verlieren.
Dieses Haus hat mein Vater gebaut. Und bevor wir es verlieren, spreng ich es in die Luft.
Und dann baue ich uns ein neues. Hm?
Hey Leute, seid doch nicht so. Diese Ausschreibung ist ein Vermögen wert.
Ich springe jetzt mal direkt zu der Entwicklung dieser Figur, weil das ja, glaube ich, auch gerade jetzt das Interessante an der Sache ist. Ich habe den Vater von dem Freund nie kennengelernt, das heißt, den kannte ich aus Erzählungen. Und diese Erzählungen sind teilweise mit eingeflossen, teilweise sind auch wieder andere Dinge mit eingeflossen, Dinge, die man als Autor selber nicht so genau weiß, dann wiederum andere Menschen, die man kennt, denen man begegnet ist. Und natürlich fängt man irgendwann an, auch eine Figur wirklich konkret auch zu bauen. Und mir war es einfach total wichtig, aufgrund auch von meinen Beobachtungen und meiner Recherche und auch persönlichen Vorlieben vielleicht, einen psychisch kranken Menschen zu erzählen, dem man das auf den ersten Blick nicht anmerkt. Ich habe viele kennengelernt, denen man das auf den ersten Blick nicht anmerken würde. Und das ist so wie hier in dem Fall der Vater, ist es ein, was mir wichtig war zu zeigen, dass es kein Opfer per se, so dem man das sofort schon ansieht. So, das ist ein labiler Mensch, das ist ein psychisch kranker Mensch. Das passiert sehr häufig, finde ich. Und das hat was mit dem Drehbuch zu tun, das hat aber auch was mit Besetzung zu tun. Und für mich war von Anfang an klar, dass das ein Mensch ist, wo man erstmal sagt, das ist ein richtiger Kerl, das ist ein Mann, das ist ein attraktiver Mann, das ist ein intelligenter Mann, das ist jemand, der auch früher sehr erfolgreich war, das ist ein sehr erfolgreicher Architekt gewesen. Trotz allem trifft es auch solche Menschen. Und das war mir sehr wichtig und das kommt vielleicht in der Szene auch noch ein bisschen rüber. Und vielleicht spürt man dann auch ein paar Dinge, wo man sich fragt, wieso bleibt so eine Frau mit so jemandem zusammen oder wie hält überhaupt so eine Familie das aus? Und das hat viel damit zu tun, wer diese Menschen noch sind, über ihre Krankheit hinaus. Das heißt, für mich war es wichtig, nicht einfach zu sagen, ich erzähle jetzt einen Schizophren, sondern ich erzähle einen Menschen, einen Familienvater, einen Architekten, einen Liebhaber, einen Vater, der unter anderem paranoid schizophren ist. Und das hat mir sehr geholfen, da eine realistische, runde Figur draus zu machen, die man auf der einen Seite auf eine gewisse Art und Weise auch mag. Man mag diesen Menschen. Also es war immer so ein bisschen so die Sorge von den Geldgebern, so, ja, ist der denn sympathisch? Und ich finde den, mit Sympathie ist eher so eine Sache, aber das ist ein absolut faszinierender, interessanter Mensch, dass man auch sieht, wie sehr er sich für seine Familie einsetzt und wie er mit seiner kleinen Tochter umgeht. Ist das jemand, da sind wir als Zuschauer total dran und da kommt dann auch eine Emotionalität rein, weil wir das Gefühl haben, wir haben hier einen Menschen vor uns, den kennen wir, der zeigt väterliche Gefühle, der kann Liebe zeigen, der kann das teilweise auch nicht. Erst manchmal, wenn er in seinen Schüben ist, ist er auch so, dass man denkt, oh mein Gott, wie halten die das aus? Ich möchte gleich noch einen kurzen Ausschnitt zeigen, einfach um nochmal einen Kontrast zu bringen und dann möchte ich noch über eine Sache reden, über diese Stigmatisierung, was ja ein wichtiges Thema ist, ja. Die Familie ist an einem Punkt angekommen, wo sie alles versucht haben und sie sind eigentlich ohnmächtig. Sie sind wirklich vor einem Dilemma. Dieser Mann, der will einfach nicht einsehen, dass er krank ist und sich behandeln lassen. Und jetzt muss man den Film natürlich kennen und es ist jetzt ein Punkt, wo die Familie, gerade der Sohn, absolut verzweifelt ist und mit allen Mitteln versucht, einen Weg zu finden, wie kriegen wir den Mann, unseren Vater dazu, dass er sich behandeln lässt und einsieht, dass er sich das Leben schwer macht und vor allen Dingen auch für seine Familie fast unerträglich macht.
Ich habe sie gewarnt. Der Vater ist doch nicht dumm. Ganz im Gegenteil.
Ja, können Sie jetzt was machen oder nicht?
Ich kann niemanden ohne Grund zwangsbehandeln. Ich kann auch niemanden gegen seinen Willen einweisen lassen. Das ist rechtlich gar nicht so einfach. Bedroht er Sie denn?
Nein.
Ist er denn nie gewalttätig geworden gegen Sie oder die Familie?
Nein.
Gar nicht?
Nein, nie.
Ich war eine Ohrfeige.
Tja, ich wüsste, da werden wir nichts machen können, so leid es mir tut.
Und Sie sind doch sein Arzt.
Ja, eben. Und was machen Sie denn hier?
Ich wollte nur schauen, wo Oskar ist.
Hier ist er nicht.
Warst du schon mit ihm draußen?
Ich? Nein.
Okay, dann mache ich das mal.
Jetzt hat er euch rumgekriegt. Hat er euch auch unter Kontrolle.
Papa? Papa, schau dich doch mal um. Lass dir doch endlich mal helfen.
Lass mich doch in Ruhe. Ich muss doch zu Ende.
Du musst zum Arzt.
Die Dinge zu Ende bringen.
Aber du musst zu einem Arzt. Siehst du nicht, wie es Mama geht?
Das ist deine Mutter aus dem Spiel, ja.
Es will dir ja keiner was, okay? Noch nicht mal Jochen. Wir wollen dir helfen.
Der will uns zerstören. Erst mich. Und jetzt hat er euch soweit. Hörst du das nicht? Die lachen. Hörst du? Hörst du das nicht? Die lachen.
Die lachen uns aus. Die lachen uns aus, verstehst du? Die machen uns kaputt. Du machst uns kaputt. Du machst uns kaputt. Kapierst du das nicht? Du bist total krank im Kopf. Guck dich doch mal um. Schau dich mal an. Los, schlag zu. Na los. Schlag zu! Schlag zu! Komm schon! Schlag endlich zu! Los! Tu uns endlich den Gefallen! Tu uns den Gefallen und schlag zu!
Okay, ganz kurz drei Sachen dazu. Der Kontrast ist zum Beispiel der, dass der Vater ist jetzt gerade in einer Psychose, im Gegensatz zu der Tischszene davor. Und ich finde, das ist, wenn man den Film guckt und so reinkommt in die Stimmung, merkt man das auch. Und mir war es halt total wichtig, dass er versucht, mit dem Tobias Moretti zusammen sehr glaubhaft darzustellen, weil die Schwierigkeit ist oft, diese Dinge, das kann ganz schnell passieren, dass das unglaubwürdig wirkt oder dass das übertrieben wirkt. Und das ist eine Szene, die unglaublich gut, finde ich, gelungen ist, weil da die Balance relativ gut gehalten ist. Also ich glaube, dass das absolut glaubwürdig und nachvollziehbar ist. Die zweite Sache, die Idee zu dieser Szene, zu dieser Provokation, kommt aus dem Recherchefall, was mich sehr bewegt hatte, als ich das gehört habe. Das war eine Familie, die hatte einen Sohn, also der Sohn war oder ist schizophren. Und die waren an einem Punkt angelangt, wo sie das auch nicht mehr wussten, was sie machen sollen, weil der Junge auch sich nicht hat behandeln lassen, nicht einsichtig war. Und der Vater hat irgendwann gesagt, es gab einen Punkt, wo ich versucht habe, meinen Sohn so zu provozieren, dass er auf mich losgeht und gewalttätig wird, weil der Sohn manchmal ein bisschen dazu geneigt hat. Und hat gesagt, er hat gehofft, dass der Sohn auf ihn losgeht, ihn schlägt, ihn wirkt, dass er endlich einen Grund hat, ihn einweisen zu lassen. Und das hat mich total umgehauen, als ich das gehört habe. Und das ist halt so ein Rechercheding, was unter anderem mit in den Film eingeflossen ist. Und das Dritte, was ich noch sagen will, ist, dass eine der Dinge, warum ich diese Figur, diese Vaterfigur von Anfang an, auch von dem Freund, der mir das erzählt hat, so faszinierend fand, das ist auch aus dem echten Fall, dass er gesagt hat, sein Vater hat nicht ein einziges Mal seinen Kindern oder seiner Frau irgendwas getan, noch nicht mal eine Ohrfeige. Es war ein unglaublich liebenswerter Mensch, der nur, wenn er in der Psychose war und sich bedroht gefühlt hat von außen, und die Bedrohung kam immer von außen, da konnte er tatsächlich sehr aggressiv, teilweise gewalttätig werden. Es gibt in dem Film eine Szene mit einer Axt, die war in Wirklichkeit eine Schrotflinte, also das habe ich sogar noch runtergekocht ein bisschen. Und das ist für mich so ein Widerspruch gewesen, den ich unglaublich interessant fand und was diese Figur für mich sehr liebenswert und sympathisch und trotz allem sympathisch und interessant gemacht hat. Durch diesen Widerspruch oder beziehungsweise durch die Tatsache, dass er eigentlich in dem Sinne ja gesünder ist als die meisten anderen Eltern, die ich so miterlebt oder auch kennengelernt habe, die tatsächlich ihre Kinder mal schlagen oder denen mal die Hand ausrutscht. Und das war für mich einfach, ich denke, da ist eh noch viel Gesprächsbedarf, was das Thema Stigmatisierung betrifft oder wie das dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Das war für mich ein Punkt, der unglaublich wichtig war in dem Film, was, glaube ich, diese Figur auch sehr rund und komplex gemacht hat. Diese Widersprüchlichkeit und gleichzeitig diese Liebe, die auch in dieser Person drin steckt, seiner Familie gegenüber, trotz diesen unberechenbaren Zuständen, in der er sich manchmal befindet. Damit wäre ich fertig. Danke.
Christian Bach hat den Kinofilm Hirngespinster erschaffen und uns erzählt, wie er versucht hat, seine Geschichte so wirklichkeitsgetreu wie möglich zu komponieren. Morgen setzen wir unsere Thematik im Hörsaal fort. Wir haben noch ein Interview dazu für euch im Programm und lassen sowohl einen psychisch Erkrankten wie auch eine Angehörige zu Wort kommen, um deren persönliche Leidensgeschichten zu hören.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.